kurz eingangs ja was ganz Interessantes gesagt. Führung fängt ja bei mir an. Ich bin der festen Überzeugung, dass es so ist. Ich habe von Nikolaus Enkelmann gelernt, wer gelernt hat, sich zu führen, hat automatisch gelernt, andere zu führen. Andere öffnen uns Türen, andere schließen uns Türen. Am Ende des Tages ist immer so, dass nur andere uns erfolgreich machen. Und ich kann nur andere erfolgreich machen und die wiederum mich, wenn ich weiß, was den anderen bewegt.
Ja, hallo, hier ist dein Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership von Vitasch und Partner. Wir haben uns schon seit vielen Jahren das Motto Inspiring Leaders and Organizations auf die Fahne geschrieben und begleiten gerne Führungskräfte und Organisationen bei der Transformation. Ich bin Barbara Vitasch und freue mich, dass du uns auch heute wieder deine Zeit und dein Ohr schenkst. Ja, und mein heutiger Interviewpartner ist Aaron Brück aus Oldenburg. Hallo Aaron und schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast, in meinem Podcast Love to Lead New Work und New Leadership mit mir in den Austausch zu gehen, um deine Erfahrungen hier mit uns zu teilen. Bei euch sagt man immer Moin Moin, eigentlich den ganzen Tag, oder?
Also ich bin ja selber aus Hessen, genau aus Nordhessen, aus Kassel. Von daher wurde mir zugetragen, Moin Moin ist schon Gesabbel, ist schon zu viel. Beim simplen Moin reicht das aus, aber das ist angenehm, weil Moin passt immer. Ja, es passt immer. Es ist allerdings verwirrend in dem Moment, wo man so den Aldi-Südäquator erreicht und dann auch abends Moin sagt, da denken die Leute, man hat irgendwie das Zeitraumkontinuum verlassen.
Genau, ja. Das ist ja spannend. Also wie gesagt, von Kassel dann nach Oldenburg und ja. Du bist dreifacher Familienvater, hast gerade gesagt, die Range ist von einigen Monaten zu 3 und 5. Also ich kann mir vorstellen, da ist bei euch zu Hause richtig was los. Auch Leadership ist da gefragt, dein New Leadership ist dann natürlich auch an der Tagesordnung. Und was hier spannend ist, dass du mitten in den Lockdowns 2020 die Seals Group GmbH gegründet hast und seid auch neulich vom Magazin Focus als Wachstumschampion 2025 ausgezeichnet worden. Gratulation.
Herzlichen Dank.
Ja, nochmal Gratulation auch zu deinem Buch. Du hast ja auch Anfang des Jahres, Februar 2025, das Buch New Leadership, Klarheit statt Chaos herausgebracht. Also auch da ganz, ganz viele Sachen in diesem Jahr passiert, privat. Dann aber auch das Buch, dann die Auszeichnung. Ja, deine Vita, wenn ich da mal drauf schaue, lese ich auf deiner Website, du hast eine Ausbildung bei der Polizei gemacht, dann bist du in den Vertrieb gewechselt und hast als Key Account Manager gearbeitet, bis dann zum Schulungsleiter und auch zum COO, also Chief Operations Officer, aufgestiegen sozusagen. Mhm. Du wechseltest zu einem der größten Energiekonzerne Deutschlands, bevor du das heutige Unternehmen mit einem Partner gegründet hast.
Genau.
Was dich auszeichnet und was die Leute auch wirklich an dir schätzen, ist, du nennst die Dinge beim Namen. Das haben wir in Deutschland, vor allen Dingen weiter im Norden, so auch an uns. Du sprichst eine klare Sprache und legst ganz extrem viel Wert auf absolute Authentizität und Ehrlichkeit. So habe ich dich auch im Vorgespräch erlebt. So erlebe ich aber auch das, was ich von dir lesen kann. Mhm. Ja, danke, dass du heute hier bist, lieber Aaron. Aber überleg nochmal, habe ich noch irgendwas vergessen? Ist noch irgendwas ganz Wichtiges?
Ja, herzlichen Dank für die Einladung erstmal vorweg. Was noch erwähnenswert wäre, ist, ich engagiere mich ja für den Mittelstand und die Belange des Mittelstands. Mhm. Bin ja selber wie die Jungfrau zum Kinde in die Unternehmensgründung irgendwie reingerutscht, weil ich mir gedacht habe, ich glaube, wenn ich es machen würde, würde ich es anders machen, als ich es erlebe. Mhm. Mir einfach zu viel Konjunktiv dabei und ich mache es jetzt einfach anders.
Ja.
Bin dann ja Gründer geworden, habe das Unternehmen also aufgebaut und wir sind tüchtig gewachsen und habe einfach gespürt auf dieser Reise, es braucht Menschen, die sich engagieren, die den Mut haben, Unternehmen zu gründen, Arbeitsplätze zu schaffen, aus welchen Motiven das auch immer sein mag. Und gleichzeitig ist es zumindest mal für den Dachraum, wenn ich da mal sprechen darf, so, dass wenn du Erfolg hast, dir die klebrigen Hände der Finanzbehörden ein treuer Begleiter sind. Und wenn du scheiterst, nicht selten es auch so ist, dass Neider, Spott und Häme dein Wegbegleiter sind. Und ich finde, das ist jetzt zwar überspitzt gesagt, ich finde, dass es Stimmen braucht, die sich für den Mittelstand einsetzen. Weil ich weiß nicht, ob du wusstest, dass 90% der Unternehmen in Deutschland der klassische Mittelstand sind.
Ja, sind wenige Konzerne. Also ich hatte auch mir auf die Fahne geschrieben, vor 20 Jahren mehr im KMU zu arbeiten, komme aber aus einem Konzern und bin dann aber auch, weil manchmal passt dann wirklich die Schwingung und die Stimmung und die Erfahrung und bin dann immer wieder auch als Beraterin in Konzernen gewesen. Ich glaube aber, dass wir unseren Mittelstand ganz, ganz, ganz genau beobachten und unterstützen müssen, dass da auch wirklich sehr, sehr viele Arbeitsplätze sind.
60% der Arbeitsplätze, zumindest in Deutschland, sind der Mittelstand und das ist ja auch der Unternehmer. Also der Unternehmer ist ja nicht Yachten, Gemälde und Luxusurlaub, sondern das ist Firmenvermögen, harte Arbeit, hohe Risikobereitschaft und das gefällt mir, dafür setze ich mich dann ein und da bin ich jetzt zum Juli nach einem längeren Engagement bei dem BVMED, das ist die Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland, zum Wirtschaftssenator berufen worden und darf mich da in der Tätigkeit noch intensiver mit den Belangen des Mittelstands beschäftigen und mich da auch einsetzen, weil ich einfach glaube, wir brauchen Menschen, die sich engagieren und das betrifft ja nicht nur den Unternehmer oder die Unternehmerin, betrifft ja genau unser Thema, auch die Führungskräfte. Weil ganz auch gut, die stehen unter Beobachtung, auch die haben besondere Aufgaben und erleben natürlich auch nicht immer nur die Sonnenseiten des Lebens im Alltäglichen, meiner Erfahrung nach.
Ja, stimmt auch, das sehe ich auch so. Und wenn du ein Unternehmen gründest, dann bist du meistens der Spezialist in dem, was du mit dem Produkt machst. Und die wenigsten kommen aus der Führung oder haben eine Führungsausbildung, sei denn du hast einen Meister gemacht und da einen Teil von Führung auch gelernt. Aber im Großen und Ganzen stehen wir ja vor Menschen, die ganz, ganz viel Herzblut, ihr eigenes Geld da reinstecken, die Firmen gründen. Und dann ist das Thema ja, wie organisiere ich das? Wie setze ich es auch? Ein ganz wesentliches. Aaron, und sag doch nochmal, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich etwas besser kennenlernen können. Was sind denn so die drei Meilensteine oder die drei Eckpunkte in deinem Leben, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist?
Das ist zum einen sicher, dass ich ursprünglich eine Ausbildung bei der Polizei absolviert habe. Da wurde mir also versprochen, Eignung, Leistung und Befähigung, da war da die große Karriere. Diese Aussage war mit meinen gemachten Erfahrungen nicht immer deckungsgleich, um es mal vorsichtig zu sagen, sodass ich gesagt habe, okay, was mache ich denn, gibt es denn vielleicht anderes, was meine Selbstwirksamkeit und meinem Interesse einfach mehr entspricht und mehr entwickelt. Und da bin ich dann wirklich durch Zufall in den Vertrieb gerutscht, habe von der Pike auf den Vertrieb da also erleben und erlernen dürfen und festgestellt, das ist vielleicht der fairste Job der Welt. Leistung wird direkt und ultimativ an mein persönliches Ergebnis und damit auch an meine, zumindest mal Provision gekoppelt. Und von da aus, du hast es eben schon beschrieben, verschiedene Stationen durchlaufen. Der zweite große Schritt war dann natürlich, das eigene Unternehmen zu gründen. Du hast es angerissen mitten in Corona. Das erste Mal, dass ich mein erstes Kind erwartet habe, meine Frau gerade schwanger, sicheren Konzernjob aufgegeben. Auch, ja, ich sag mal, gut dotiert, habe ich mir keine Sorgen machen müssen. Und da war der Bedarf, dass das, was ich vorhabe, schon funktioniert, relativ groß. Und der dritte Aspekt ist, also der erste große Entscheidung, aus dem Beamtenverhältnis raus. Zweite ist sozusagen aus dem Angestelltenverhältnis raus, als Unternehmer zu verwirklichen. Und das dritte ist, das Ganze, ich habe ja drei junge Kinder, auch in Einklang zu bringen mit der Familie und mit dem Unternehmertum, weil ich glaube, das ist etwas, was viele, auch Führungskräfte gerade beschäftigt, ob angestellt oder selbstständig, diesem Balanceakt auch gerecht zu werden und das gut unter einen Hut zu bekommen, auch in Phasen, wo es besondere Anstrengungen bedarf. Und die gibt's, wenn die gerade nicht privat sind, dann beruflich und wenn die gerade nicht beruflich sind, dann privat. Also eigentlich gibt's immer Probleme zu lösen. Habe ich keine Probleme im Finanzamt? Habe ich Probleme mit der Gesundheit? Habe ich keine Probleme mit der Gesundheit? Habe ich Probleme mit dem Hamster, weil er krank ist? Ist der nicht krank? Dann hat der Nachbar Geburtstag. Irgendwas ist immer zu lösen. Von daher ist die Fähigkeit, vielleicht eine erste Idee mal zu setzen, nach meiner Meinung für eine Führungskraft die Resilienzfähigkeit. Die Fähigkeit, auch unter widrigen Umständen selber gesund zu bleiben, selber auch gut und gesund zu funktionieren, seine Rolle auszufüllen und sich dabei selber nicht zu vergessen.
Ja,
genau. Ich habe mich nicht zu weit schon ausgeholt.
Ja, genau, so ist es doch. Führung beginnt immer erst einmal bei mir selbst. Das ist ja das, was wir immer wieder betonen. Es geht ja nicht darum, im Unternehmen ein Team oder einzelne Mitarbeitende zu führen.
Ja.
Nein, Führung fängt ja bei uns selbst an. Wie organisiere ich mich? Wie übernehme ich Verantwortung für mich selbst? Und wie wirkt sich das dann auf andere aus? Sei es in der Familie, im Unternehmen oder in der Organisation, in der ich arbeite. Und genau da setzt auch das Thema New Leadership an. Was bedeutet Führung heute wirklich? Was liegt uns dabei am Herzen? Und mein Podcast heißt ja nicht umsonst Love to Lead, weil es heute nicht mehr nur um Hierarchie und Status geht, sondern um eine völlig neue Haltung. Und gerade in den letzten Jahren hat sich da wahnsinnig viel verändert. Ich sehe das jeden Tag in Beratungs- und auch im Coaching-Kontext. Die Anforderungen an Führungskräfte sind heute ganz andere. Wir leben in einer Welt, die oft als VUCA beschrieben wird. So volatil, unsicher, komplex und ambiguous, also mehrdeutig. Und damit müssen wir heute umgehen. Und wenn wir mal schauen, wer wird denn in Unternehmen eigentlich eine Führungskraft? Oft sind das die, die da schon lange dabei sind oder die einfach mal das Team übernommen haben. Im Mittelstand sind das oft auch die Macher, die Ärmelhochkrempler. Aber eine richtige Ausbildung oder Vorbereitung auf Führung? Fehlanzeige. Und genau da sehe ich den größten Hebel und auch für deine Arbeit. Denn New Leadership heißt, Führung funktioniert heute anders, auch selbst in kleinen Unternehmen. Wir arbeiten viel stärker in Teams, es wird mehr delegiert, Transparenz wird immer wichtiger. Es geht nicht mehr darum, wer das größte Büro hat, sondern darum, wie ich als Führungskraft mein Team befähige und den Weg freimache. Ich sehe uns viel mehr in der Rolle des Moderators oder Facilitators. Wir räumen Stolpersteine aus dem Weg, damit das Team besser performen kann. Und am Ende gilt das doch für jede Rolle, ob es im Vertrieb oder in der Produktion. Du kannst nur so stark sein wie dein Team. Und darum jetzt meine Frage nochmal an dich. Wie, und wenn wir heute auf New Leadership schauen, was ist für dich dabei das Wichtigste? Was ist jetzt anders geworden? Was ist anders?
Dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Es gibt die eine Lösung. Es gibt das nur Schlechte in altbewährten, bekannten, vielleicht liebgewonnenen Führungsstrukturen, Idealen und Ideen. Und es ist nicht alles Gold, was glänzt, wenn wir über New Work sprechen und Agilität und dass wir Leute mitnehmen müssen und alles flexibel und agil gestalten. Warum? Weil nach meiner Sicht klafft oft, zu oft, eine große Lücke zwischen dem, was die Leute empfinden, was sie als Führungskraft anbieten müssen und zu dem, wie sie selber als Führungskraft eigentlich sein wollen, vielleicht wahrgenommen werden wollen. Ich sage mal ein simples Beispiel, dass die Kultur des Unternehmens gibt es gar nicht her, dass agil gearbeitet wird. Jetzt wird also gesagt, fangen wir mal mit den Insignien der Macht an. Die Krawatte wird abgelegt, die Büros werden flexibilisiert, es gibt nichts mehr Zugewiesenes. Das heißt aber noch lange nicht, dass deswegen die Strukturen aufgebrochen sind. Schau dir mal ein Teammeeting an. Da wird, wenn ein Lacher oder wenn ein Witz gemacht wird, erst dann gelacht. Nachdem ganz kurz gescannt wird, ist die ranghöchste Person im Raum, darf die lachen, dann wird mitgelacht. Gespräch wird beendet, aufgestanden wird, dann kurzer Blickkontakt mit der ranghöchsten Person im Raum, hat die nichts mehr zu sagen, bricht dieses Meeting ab, sozusagen dann wird das Meeting auch abgebrochen oder beendet. Und wenn eine Lücke klafft zwischen dem, wie etwas gelebt wird und wahrgenommen wird und zwischen dem, wie es kommuniziert wird, dann haben wir einen Bruch in der Story, dann sind die Leute unzufrieden. Und das hat einfach viel mehr zu tun mit diesen, als mit diesen offensichtlichen, das größte Büro, das Eckbüro oder die Krawatte oder der Parkplatz und was es dann alles gibt. Und muss man sich einfach selber ehrlich machen, welche Art von Führungskraft möchte ich sein? Und mir ist es im Grunde viel lieber, wenn jemand sagt, also mir ist wichtig, dass wir hier vor Ort arbeiten und mir ist wichtig, dass die Leute eine Krawatte tragen und mir ist auch wichtig, dass die Parkplätze fest zugewiesen sind und mir ist auch wichtig, dass wir zu festen Zeiten unsere Termine haben und das auch gelebt wird, als dass man sagt, mir ist es nicht wichtig, aber zwischen den Zeilen klar gemacht wird, ich hätte es dann doch schon gern anders so. Ja, deswegen, es gibt nicht nur das eine und Gute und das nur das andere Schlechte, sondern man muss sich selber überlegen, was für ein Unternehmen will ich sein, was für eine Führungskraft kann ich auch unter den entsprechenden Umständen sein und das möglichst Beste für sich und für die anderen in der Situation rauszuholen. Ich glaube, darauf kommt es an, weil diese festgefahrenen Muster, die im Menschen ja drinne sind und die wirken, die werde ich nicht aufheben und aufbrechen, indem ich Feigenblätter sozusagen
vertrete. Genau. Ich habe ja den Podcast, der ist jetzt ja genau ein Jahr alt. Das heißt also, unser erste Aufnahme jetzt nach den Ferien oder nach der Sommerpause ist ja genau sozusagen Geburtstag. Und ich habe ganz, ganz bewusst damals gesagt, das heißt Love to Lead. Warum ist es heute wichtiger denn je, dass ich Führung liebe? Weil ich erlebe das im Kontext von vielen, vielen Unternehmen, dass gar keiner mehr die Führung übernehmen will, einfach weil das so anfordernd ist. Und es gibt ein weites Führungskräfte-Bashing. Es wird dann immer wieder gesagt, die Gallup-Studie sagt, es sind, was ich, nur 15% wirklich engagiert. Und das liegt einfach auch an den Führungskräften, weil dann gibt es auch diesen Spruch, die Mitarbeiter kommen zum Unternehmen und sie verlassen das Unternehmen wegen der Führungskraft. Ja, und damit sagen natürlich viele, also tut mal ganz ehrlich, wenn das nicht ordentlich belohnt wird, warum sollte ich mir das antun? Und dieses, warum ist es heute so wichtig? Was können wir denn heute tun, damit wir Menschen auch bestätigen und ermutigen und aber auch begleiten dabei, dass sie halt wirklich Führung gut wahrnehmen und dass sie diesen Bashing, was ja irgendwo da draußen so etwas wie schick erscheint und immer wieder auch laut auch durch die Medien geht, dass wir Führungskräfte dagegen nicht immunisieren, aber zumindest stärken, dass sie da doch mutig genug vorangehen und diese Rolle übernehmen und wie gesagt die Fackel tragen und sich mit ihren Mitarbeitern sozusagen auf den Weg machen, das Unternehmen in die richtige Richtung zu führen. Was sind denn da so deine Tipps? Also, du weißt ja, wie begeistert ich von Learning Journeys bin. Und genau deshalb habe ich jetzt etwas ganz richtig Schönes für dich. Am 25. und 26. September gibt es einen Workshop an der FH Kärnten in Villach gemeinsam mit Dr. Ursula Liebhardt. Und der richtet sich an alle, die Corporate Learning wirklich aktiv gestalten wollen. Personalentwicklerin, Learning und Development verantwortliche Trainerin, alle, die sagen, wir wollen Lernen in unserer Organisation auf ein neues Level bringen. Wir zeigen dir, wie du Learning Circles strategisch mit Unternehmenszielen verbindest, wie du sie so designst, dass sie wirklich zu deiner Zielgruppe passen und natürlich auch, wie du diese Lernreisen wirksam begleitest. Das Ganze ist super praxisnah mit Tools, Leitfäden und Methoden, die du direkt anwenden kannst. Und ein kleiner Bonus, du bekommst das Fachbuch Die Kraft der Learning Circles direkt dazu. Ich sag's dir ganz ehrlich, gerade jetzt, wo Budgets kleiner werden und die Frage Make or Buy immer lauter wird, ist das eine echte Chance, Lernen nachhaltig selbst in die Hand zu nehmen. Und wie gesagt, wenn du Lust hast, dabei zu sein, melde dich bis zum 10. September an. Schick mir gerne über LinkedIn dein Interesse, deine Anmeldung und wir organisieren alles. Ich freue mich riesig, wenn wir uns dort sehen und gemeinsam an der Zukunft von Lernen in Organisationen arbeiten.
Unterscheiden zwischen denen, die Führungskraft geworden sind, auch wenn sie sich gar nicht darum beworben haben, weil zum Beispiel im klassischen, das gibt es bei der Familiennachfolge, das gibt es im KMU, dass man sagt, Mensch, bist jetzt seit 20 Jahren bei uns, du machst das jetzt, ne? Und man kann sich kaum dagegen erwehren, weil man aus verschiedenen Motiven das sich dann halt annimmt oder aufoktroyieren lässt teilweise, obwohl man vielleicht selber in der Rolle gar nicht so richtig glücklich ist. Das ist sozusagen das eine, dass Menschen in Führungspositionen kommen, die sie selber sich gar nicht gesucht oder ausgesucht haben. Vielleicht, weil sie meinen, das ist der notwendige nächste Karriereschritt. Heute, dass es weniger der Fall ist, weil viel sozusagen über flache Hierarchien, Agilität, sozusagen diese Klarheit, wie sie vielleicht vor einigen Jahren noch da war, zu sagen, Lehrling, Geselle, Meister, Führungskraft, das ist sozusagen ja nicht mehr notwendig, um irgendwie die Karriereleiter nach oben zu steigen, zumindest nicht mehr unbedingt. Das ist der eine Part, ne? Also will ich Führungskraft werden, ja oder nein? Und dann muss man dann auch sagen, die Führungskraft werden will, der kann man ja eine Sache nicht absprechen. Das wird selten ausgesprochen. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass es Bestandteil jeder Führungskraft ist. Angela Merkel hat das in ihrem Buch geschrieben, Buch Freiheit, der Wille zur Macht muss vorhanden sein. Niemand stolpert in verantwortungsvolle Positionen, der das nicht will. Ausgeklammert diese erste Gruppe, die vielleicht nicht Nein sagen können. Das, ja, so. Und dann muss man sich natürlich überlegen, jetzt habe ich jemanden, der Verantwortung übernehmen will, aus verschiedenen Motiven. Was hindert, und das war ja so ein Teil deiner Frage, die jetzt aber auch so ein Stück weit daran, das jetzt konkret zu forcieren. Punkt eins ist, ja, wir haben eine Zielscheibe auf dem Rücken. Wir sind sozusagen haftbar, ansprechbar in der Verantwortung. Weniger in dieser Situation, wo es sehr gut läuft. Da reißt sich das Team ja auch gerne darum, das ist sozusagen die Aufgabe der Führungskraft, dann das Team in den Mittelpunkt zu stellen. Und wenn es nicht so gut läuft, ist es Aufgabe der Führungskraft zu sagen, ich halte das auch aus, dass die Teamaufgabe jetzt vielleicht nicht gelöst worden ist. Das muss man wollen und die Leute sollte man auch gezielter ansprechen. Das passiert mir noch zu wenig. Also doch in die Akquise der Leute zu gehen, die diesen Willen zur Macht haben. Das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Ja, also die Führungskraft ist ja deswegen nicht gut, weil sie der Socializer ist und weil sie mit niemandem aneckt. Da bin ich überhaupt nicht überzeugt. Da muss man sich freimachen. Das zweite Thema ist, wir haben in Deutschland große Schwierigkeit der Sozialabgaben zwischen dem, was unten rechts auch übrig bleibt. Warum sollte ich jetzt mehr arbeiten, wenn am Ende des Tages mir in die Taschen gegriffen wird? Ja, wir reden über Spitzensteuersatz. Wir reden davon, dass wenn man über Führungskräfte redet, dass die Leute hier mit dem Chauffeur vorgefahren werden. Ja, also du kommst in den Spitzensteuersatz irgendwie rein. Eigentlich als Fachkraft schon, ja. Und muss man sich natürlich überlegen, ich arbeite mehr Verantwortung bleibt aber nicht wesentlich mehr übrig. Will ich das nicht? Ein Thema, was wir jetzt nicht lösen können, aber ich glaube, dazu beiträgt, dass die Leute sagen, naja, lieber gut bezahlter Angestellter im Team als Teamleader zu sein, der nicht wesentlich mehr Geld davon hat. Und ja, vielleicht ein letzter Punkt ist, dass Leute auch zu wenig Möglichkeiten haben, Zugang zu einer qualifizierten Ausbildung als Führungskraft zu erhalten. Dadurch sich Hemmungen aufbauen, sich überhaupt befähigt dazu fühlen, sich für so eine Stelle zu bewerben. Es werden ja oft die potenziell qualifiziertesten Führungskräfte übergangen und weniger qualifizierte seien genommen, weil sie mehr im Licht des Scheinwerfers stehen. Da haben wir noch Aufgaben zu lösen, dass wir ein besseres Suchschema haben, wer wirklich für eine Führungsrolle geeignet ist und wer nicht.
Mhm, genau. Das ist ja auch ein Thema, was du gerne auch als Keynote-Speaker beleuchtest, das heißt das Thema Fragen, als Führungskraft zu fragen. Ich hatte auch meinen letzten Podcast, also vor der Sommerpause, zu dem Thema gemacht, wer fragt, führt. Und da haben wir also auch ganz provokativ gesagt, was haben wir denn jetzt von der KI gelernt? Ja, also wie ist denn so unser Prompten, was ja eigentlich ein sehr, sehr gutes Frage-Tool ist, weil ich dann natürlich mir genau Gedanken mache, was kann denn die KI mir überhaupt sagen, je nachdem, wie ich die Frage gestellt habe. Und daraus lernen wir natürlich, dass wir sehr viel spezifischer sind und was wir natürlich noch lernen ist, dass wir zuhören oder besser gesagt lesen, was die KI uns dann gesagt hat und geschickt hat. Das machen wir ja oftmals im täglichen Miteinander nicht. Da haben wir schon ganz schnell immer die Ideen vorweg. Aber dieses Thema, wer fragt, führt oder Fragetechniken oder Fragen als gutes Führungstool, magst du uns da nochmal was zu sagen, was du da darunter verstehst und warum genau das so wichtig ist?
Du hast eingangs ja was ganz Interessantes gesagt. Führung fängt ja bei mir an. Ich bin der festen Überzeugung, dass es so ist. Ich habe von Nikolaus Enkelmann gelernt, wer gelernt hat, sich zu führen, hat automatisch gelernt, andere zu führen. Andere öffnen uns Türen, andere schließen uns Türen. Am Ende des Tages ist immer so, dass nur andere uns erfolgreich machen. Und ich kann nur andere erfolgreich machen und die wiederum mich, wenn ich weiß, was den anderen bewegt. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass die Annahme, der andere würde schon verstehen, was ich meine, und zwischen dem, wie es wirklich ist, halt extrem groß ist. Das ist ja ein ganz alter Hut, ein ganz Basisthema. Und man müsste ja annehmen, dass das klar ist bei den Leuten, ist es aber überhaupt nicht. Ne? Also es wird delegiert, es wird Anweisungen rausgegeben, es wird Feedback erhalten oder gegeben, ohne eine weitere Rückfrage zu stellen, ohne das zu konkretisieren, ohne eine gemeinsame Ebene wirklich zu schaffen. Und all das geht natürlich nur mit Fragen. Ich spare mir auch ganz viel Zeit damit. Also wenn ich eine Aufgabe delegiere und zu wenig Fragen stelle, wo hole ich den und diejenige ab? Wer ist dafür am besten geeignet? Was für Werkzeug braucht der und diejenige, um die Aufgabe zu erfüllen? Ja, dann beraube ich mich ja meiner eigenen Führungskräfte, weil ich aber zu wenig Fragen stelle. Warum passiert das? Weil manche Leute es nicht gelernt haben, weil manche Leute vielleicht auch zu arrogant sind. Niemand kann es so besser, kann es besser wie ich. Niemand kann das vielleicht auch besser einschätzen als ich. Das gibt es auch nicht so oft wie angenommen, aber es gibt es natürlich auch. Und es ist halt auch einfach der Stress, der dazu führt, dass ich jetzt ganz schnell etwas loswerden will. Und Rückfragen führen natürlich zu Antworten. Mit denen muss ich jetzt dann auch wieder Energie investieren, die verarbeiten. Also im Moment, wo ich an etwas ziehe, kommen ja auch etwas zurück. Und das wollen ganz viele halt einfach nicht. Die wollen einfach nur, dass der Affe an einer anderen Schulter sitzt. Und das geht aber in die Hose, weil es braucht ja einfach doch ein bisschen Information, ne?
Ja, genau, so von der Schulter in die Hose. Ja, das ist tatsächlich so, ne? Weil wenn ich halt die Frage stelle oder etwas delegiere und dann mir nicht die Zeit nehme, die Fragen zu stellen, wie hast du es verstanden, was sind seine nächsten Schritte, kann ich gar nicht sicher sein, ob der die Aufgabe verstanden hat. Und dann wundere ich mich hinterher, weil Menschen arbeiten halt, auch wenn sie es nicht richtig verstanden haben, weil sie wissen es ja nicht. Und nur durch die Rückfragen kann ich halt auch erkennen, ist das jetzt so angekommen, wie ich mir das also auch vorgestellt habe. Also klassische, Senderempfängermodell aus der Kommunikationstheorie, das kennen wir ja.
Ich das noch zu ergänzen, führen auch die Macht des Vorbilds. Also ich brauche ja keine Seminare und Workshops und irgendwelche Retreats und gewaltfreien Tee, wo man sich dann gegenseitig bespricht und therapiert. Das halte ich alles für unnötig. Es wird ja das nachgemacht, was ich sehe. Und da kann sich niemand gegen wehren. Und wenn ich doch als Führungskraft anfange, Fragen zu stellen, was passiert dann? Ich kann Informationen sammeln, ich kann damit Informationen bewerten und ich kann damit Informationen verknüpfen. Und damit habe ich natürlich eine Schatzkiste, die meinen Führungsaufgaben maximal effizient macht. Und das wird runtergebrochen durchs Abgucken durch jedes einzelne Teammitglied. Nur wenn die halt nicht sehen, dass das auch gemacht wird, ja, dann... Wenn ich mein Kind anschreie und sage, du musst leiser sein, na, dann ist ja klar sozusagen, was sich abgeschaut wird. Also wir haben viel mehr Macht, als wir eigentlich wissen und uns täglich bewusst ist. Und das hilft am Ende natürlich viel, viel mehr, das selber zu implementieren, was ich von anderen verlange. Ist so eine Binsenweisheit, aber am Ende des Tages, wenn das umgesetzt werden würde, dann könnte man sich ganz viele, die Leute beschäftigen sich mit 20% des Zauberstaubs, der Führungsfähigkeiten, so. Basis aber nicht stimmt, dann brauche ich keinen Heckspoiler an Bobbycar zu machen.
Genau. Ja, sehr schön. Sag mal, wie lebt ihr das denn bei Seals? Weil du hast Seals gemeinsam mit einem Partner gegründet, also ist 5 Jahre her. Wie erlebt ihr da Führung oder wie macht ihr das? Wie teilt ihr euch das auf? Weil du bist sozusagen der Frontman nach außen, das heißt, du machst Vertrieb, du machst wahrscheinlich Marketing und dein Partner ist eher derjenige, der das Operative macht. Wie gestaltet ihr da Führung? Wie macht ihr das untereinander, dass ihr praktisch auch die Transparenz habt oder dass ihr so praktisch als der eine und das andere das Vorbild-Tandem
seid? Für uns war von Anfang an klar, wir haben ganz viel noch nicht verstanden und wer glaubt, vieles zu wissen, der hat eigentlich alles nicht verstanden. Das heißt, wir sind sehr pragmatisch an den Unternehmensaufbau und damit auch in die Führung rangegangen. Und wer seine Eitelkeit draußen vor der Tür lässt, der hat schon mal ganz viel gewonnen, weil man dann Fragen stellt. So, das ist schon mal das Erste. Man fängt an, also kluge Fragen zu stellen. Und man hat dann auch die Fähigkeit, Menschen ins Unternehmen reinzuholen, gerade die ersten Menschen, die den Referenzpunkt für weitere Menschen setzen, die besser sind als ich. Und die in Bereichen besser sind, wo ich es bin. Und das natürlich nur dann, wenn ich nicht Angst habe, dass mich jemand übervorteilt oder überholt. Das war also erstmal so eine Grundvoraussetzung, dass wir eine Einigkeit darin haben, Menschen, die brauchen wir und Menschen, die besser sind als wir, wunderbar. Also da geht's ja gar nicht so. Die ziehen wieder andere gute Leute an. Dann, was ich eben schon sagte, respektvoller Umgang, nur andere machen uns erfolgreich, ist das Unternehmen und wir als Person sind nicht der Nabel der Welt. Ja, es gibt ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Und dann im Großen und Ganzen kann man das in 5 Werte, die sich herauskristallisiert haben in den letzten Jahren, beschreiben. Und wenn ich über Werte rede, dann kriegen manche schon irgendwie das Schielen, weil Wert ist so ein inflationärer Begriff, ne? Und da kommen ein Unternehmen rein und die haben hier diese lauten Wände voller Werte und irgendwie zwischen dem, was da steht und was gelebt wird, klafft da eine Lücke. Uns haben wir haben es jetzt nirgendwo hängen, sondern wir leben das und dadurch ist es greifbar. Es sind 5 Werte. Das eine ist Vertrauen. Wir schenken jedem, der bei uns anfängt, ein Vertrauen, was er eigentlich noch gar nicht verdient hat, weil ja wir noch gar nicht den Erfahrungsschatz haben, ob er dieses Vertrauen auch wirklich verdient, wenn ich das mal so sage. Zweiter Punkt ist Verantwortung. Zuerst auch Aufgaben geben, die jemanden fordern, aber auch fördern, Verantwortung zu übergeben, wo ich weiß, da wird sich jemand nach bestem Wissen und Gewissen und nach Kräften engagieren. Und vielleicht sind die Ergebnisse am Anfang nicht so. Aber wer Verantwortung genießt, vertrauensvolle Aufgaben übernimmt, da wird im dritten Schritt etwas passieren. Der wird sich identifizieren. Und hier gibt es vielleicht einen der größten Missverständnisse als Unternehmer und Führungskraft. Identifikation kann ich nicht, wie wenn ich an Gras ziehe, wächst es auch nicht schneller. Und Identifikation, die passiert einfach durch das tägliche Erleben, durch die Harmonisierung zwischen dem, was ich sage und zwischen dem, was ich erlebe. Durch Zuverlässigkeit und Vertrauen und Respekt. So. Und wer also vertrauensvoll arbeitet, Verantwortung übernimmt, sich identifiziert mit dem Unternehmen, der will automatisch mitbestimmen. Und zwar mitbestimmen in dem Sinne, wie er selber als Unternehmer im Unternehmen denkt. Weil das ist ein ganz großer Unterschied, dass ich sage, ja, was halten Sie davon? Und der weiß schon, egal was ich sage, wird sowieso anders gemacht. Und er war jetzt hier im Managementkurs 2/3 und muss jetzt diese Frage stellen. Sondern echte Mitbestimmung, echtes Einbringen, echtes Engagement. Und der fünfte Punkt ist Konsequenz. Jetzt aber in beide Richtungen gedacht. Ich feststelle, jemand verursacht hier Erfolge. Dann ist das schwäbische Stichwort nicht geschimpft, ist schon Lob genug, halt falsch am Platz, ja, sondern wir können Leute diffamieren und Anwürfe machen, noch und nöcher, da sind wir geübt, jemandem zu sagen, das hast du gut gemacht. Es hat mir gefallen, wie du diese Aufgabe gelöst hast, dich reingedacht hast und an Dinge gedacht hast, an die ich niemals gedacht hätte. Es hat mir gefallen, wie du da vorgegangen bist, wie du einen Termin so. Das bringen wir kaum über die Lippen. Das gehört also auch dazu. Aufregend zu loben, ist richtig zu machen, nicht loben um des Lobens willen, sondern einfach einen Scanner zu haben, der läuft, dass mir Dinge auch wirklich auffallen. Und auf der anderen Seite klar und rechtzeitig den pinken Elefanten im Raum ansprechen. Menschen haben unfassbar Angst davor, Dinge beim Namen zu nennen. Deswegen heißt mein Buch Klarheit statt Chaos. Menschen, die wollen doch wissen, woran sie sind. Und ich sage, wir haben doch ein Bauchgefühl, wenn mir etwas gesagt wird und was anderes gemacht wird, das führt zum Mismatch. Und wenn ich aber rechtzeitig sage, du liebe Barbara, das habe ich mir anders vorgestellt. Und mir ist wichtig, dass wir jetzt an der Stelle gucken, wo ist unsere Schnittmenge und wo nicht, dass wir an den Dingen arbeiten, die uns beide wichtig sind, dann kannst du damit viel besser leben, als wenn ich um die Ecke mit etwas komme, wo du auf einmal ganz überrascht bist. Und ich kann doch, wie ist denn der Führungsalltag? Der Führungsalltag ist doch so, du bekommst eine Aufgabe, machst die Aufgabe und sagst, das haben wir ganz anders vorgestellt. Ja, woher wusstest du denn, dass ich mir das anders vorgestellt habe, wenn ich es dir vorher nicht gesagt habe? Und die Aufgabe der Führungskraft ist es, das herauszufinden, ob du nachvollziehen konntest, was in meinem Kopf ist und nicht andersrum.
Ja. Ja. Ganz genau das Thema Kommunikation. Und da bin ich ganz gerne bei dem Buchtitel, das heißt, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar.
Schön.
Ja, also ja, wir können doch mit der Wahrheit umgehen. Das ist doch viel einfacher, als wenn wir da irgendwie diesen Elefanten im Raum haben, den niemand so richtig anspricht. Mhm. Ja, und dann weißt du es nicht. Du, wir kommen schon fast zum Ende. Unsere Zeit ist ja so wahnsinnig schnell vergangen und ist so spannend mit dir. Aber ich würde gerne noch mal mit dir so ein Future Pace machen. Was glaubst du denn, wo geht die Reise in Bezug auf Führung, Leadership, wo geht die hin? Was erwartet uns? Weil wir haben ja jetzt große Herausforderungen, starke Generationenwechsel, also Babyboomer gehen völlig raus und wir haben internationale Teams, wir haben eine hohe Wechselbereitschaft auch bei den neuen Mitarbeitenden und Führungskräfte sind sichtbar, sind oftmals auch die Zielscheibe, was du vorhin schon gesagt hast, für Kritik, für Bashing. Wo geht denn die Reise?
Die Reise kann dahin gehen und ich hoffe, dass sie nicht dahin geht, kann aber dahin gehen, dass sich noch weniger Leute für das Thema Führung interessieren, weil es zunehmend unattraktiv wird und für den Karriereweg, den er oder sie sich vielleicht plant, gar nicht mehr notwendig ist. Sozusagen einfach aufgebrochen. Was gut ist, aber auch eine Herausforderung ist, weil in dem Moment, wo ich sage, ich könnte eine Führungskraft sein, muss es aber nicht, es macht für mich in meiner Vita jetzt keinen großen Bruch, dann werde ich es eher weniger machen. Zumal mir ganz besonders am Herzen liegt, dass wenn sich ein Unternehmen dazu entscheidet, nach klassischen Hierarchiemustern und Führungsverhalten zu steuern, das auch sagt und das auch macht. Ich nehme zunehmend fest, dass sich Unternehmer, besonders im Konzern, dass sich gerade Konzerne hinreißen lassen, Führungs Kulturen versuchen zu implementieren, die überhaupt nichts mit dieser Lebensrealität zu tun haben. Und das wird dazu führen, dass Leute die Lust an der Führung verlieren. Dann lieber sich mal klar machen, was will ich und was will ich nicht. Will ich Teil einer New Work-Bewegung sein oder will ich das nicht mal? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wolfgang Krupp bei Trigema ist ja jetzt auch vor einiger Zeit durch die Medien gegangen. Genau. Ist ja sowieso sehr medial präsent. So, aber wenn du bei dem anfängst, dann weißt du, was dich erwartet. Dann weißt du, dass es kein Homeoffice gibt. Und dann weißt du, dass das, sag ich mal, eine ganz traditionelle Struktur ist. Und dann ist mir das lieber, als wenn man etwas sagt, was man nachher nicht lebt. So, jetzt aber auf die helle Seite der Macht einmal geschaut, was wünsche ich mir und glaube, was auch in der Zukunft eher so sein wird, ist, dass eine Lücke entstehen wird durch den Weggang der Babyboomer, die aus einer klassischen Karrierehistorie Führungskräfte geworden sind. Jetzt Leute in Führungspositionen gespült werden, wo sie sich selber erstmal orientieren müssen, dann aber ihre Aufgabe sicher sehr gut machen werden, weil sie einfach schon gelernt haben, relativ früh, auch schon in diesem klassischen Teamverhältnis mit anderen Leuten zu kommunizieren, mit anderen Leuten gut klarzukommen. Also gerade das Thema Internationalisierung, was du angesprochen hast, das blieb ja lange Zeit nur denen vorbehalten, die ja auch in der Führungsposition waren und dann auch mit internationalen Heads gearbeitet haben. Diese Durchdringung ist jetzt viel, viel früher da. Von daher glaube ich, dass wir schneller bessere Führungskräfte haben, weil auch mehr Social Skills einfach da sind und weniger Dinge ausgehalten werden, die nicht ausgehalten werden müssen und damit zur Sprache kommen.
Ja. Also ich habe ja vor fast 15 Jahren mein Buch geschrieben, Global Management, ein Tanz mit den Eisbergen. Damals ging es noch sehr, sehr viel um Entsendung. Weißt du, jemand wurde ins Ausland geschickt, hat da gearbeitet und irgendwann kam er wieder zurück. Heute ist das ganz anders. Wir haben internationale Teams, die sind bunt gemischt und durch Homeoffice ist es total normal geworden, dass du jemanden in Rumänien einstellst, der für ein deutsches Unternehmen arbeitet, ohne je nach Deutschland zu kommen oder umgekehrt. Und jetzt mal ganz ehrlich, die Technik macht's möglich. Ich hatte neulich in einem Seminar eine Teilnehmerin, die saß in Polen, Live-Übersetzung am Start, hat mitdiskutiert, war voll dabei. In den Breakout-Räumen, ganz easy, sie konnte Deutsch sprechen oder Englisch, je nachdem. Und früher wäre das undenkbar gewesen. Und das ist heute unser Alltag, international, flexibel, super vernetzt. Aber das heißt eben auch für uns Führungskräfte, wir müssen nicht nur die Technik verstehen, nein, wir müssen auch lernen, Menschen zu führen, die wir vielleicht gar nicht regelmäßig sehen. Und da braucht's echt einen kleinen Schalter im Kopf. Remote führen bedeutet Vertrauen statt Kontrolle. Das, was du vorhin gesagt hast. Zutrauen statt Mikromanagement. Ja, ich weiß. Für manche ist das eine kleine Challenge. Aber ganz ehrlich, genau das brauchen wir doch jetzt. Klare Erwartungen aussprechen, Ergebnisse transparent machen und dann einfach mal loslassen. Denn Führung ist nicht Kontrolle. Führung ist Vertrauen. Und jetzt mal einen kleinen Spoiler. Das funktioniert besser, als viele denken.
Ja, aber dann auch das Zumuten, dass jemand anders aushält, wenn ich auch eine andere Vorstellung hatte, dass man das ausspricht und sich nicht dann da zurückhält. Das passiert nur noch viel zu selten, dass Leute in so einen Schutzraum gepackt werden, ja, so kann man denen das nicht sagen oder zumuten, das ist zu viel Wahrheit. Ich denke, nein, das sehe ich ganz anders. Es braucht da schon Reibung, um dann auch irgendwie zu wachsen und auch unterschiedliche Standpunkte einfach klar zu machen. Wird mir aus Angst, dass etwas zu viel gesagt wird, in vielen Bereichen noch zu wenig gesagt. Also einfach Menschen einfach auch was zutrauen, dass die mit auch unbequemen Wahrheiten oder Aussagen, ob sie wahr dann ist, das bleibt ja dann erstmal noch zu prüfen, aber auch umgehen können.
Genau. Ja, also fast schon ein schöner Schlusssatz, ne? Also so dieses, ja, dass man auch mit unbequemen Wahrheiten umgehen kann, ne? Also das ist, glaube ich, etwas, wo wir in Zukunft auch hinschauen müssen, dass halt die heute ins Berufsleben kommen und vielleicht ja nochmal ein bisschen sanfter angefasst wurden, dass das Thema mit dem Umgang mit unangenehmen Wahrheiten, dass wir das eben auch als Herausforderung meistern. Also so,
ja. Gerade in der Zeit vielleicht der letzte Gedanke dazu, wo Kommunikation digital extrem intuitiv funktioniert. Und wir sehen das auch an unserem Geschäft, am Telefonverhalten. Also umso jünger die Kunden, umso weniger wird telefoniert. Das heißt, der Austausch, die direkte, wenn man so sagen darf, Konfrontation ist kaum geschult, ist kaum Bestandteil meiner Fähigkeiten. Und das braucht's einfach für die Zukunft. Weil wenn ich das nicht habe, dann habe ich vielleicht auf der einen Seite bei einem Feedback das Gefühl, dass es ein persönlicher Angriff und mich da kaum gegen wehren und dann bricht etwas. Da brauchen wir mehr Ausbildung, dass Menschen, die jetzt ins Berufsleben starten, die Fähigkeit auch haben, sich selbst zu äußern, das, was sie bewegt, äußern, ohne die Person anzugreifen und gleichzeitig auch Rückmeldungen einfach sachlich zu verarbeiten und dann auch sich mal vielleicht zu überlegen, okay, was ist da dran, was kann ich für mich mitnehmen?
Ja, genau. Und das ist jetzt die verbale Kommunikation, jetzt haben wir natürlich die schriftliche. Und das hatte ich heute Morgen mit einem Coachee, der eine tschechischer Kultur ist, in einem deutschen Unternehmen arbeitet, mit Ungarn im Projekt ist und in England sich sozialisiert hat. Und der sich eigentlich kritisch äußern wollte und das auf die britische, sehr höfliche Art gemacht hat. Und ich habe ihm auch gesagt, das hat, glaube ich, dein Empfänger nicht verstanden, dass du jetzt wirklich, wirklich die Deadline gesetzt hast. War ein bisschen enttäuscht, hat er geschrieben. Also so, ja. Und das aber auch zu sehen, wie kommen wir da interkulturell klar, dass wir halt empfängerorientiert kommunizieren und immer wieder uns hinterfragen, was versteht er denn jetzt gerade? Aaron, wir können ewig weitermachen. Sehr schön, unsere Zeit läuft ab, aber lass uns doch mal schauen, damit unsere Zuhörer dann noch ein Bild bekommen von dir. Was macht dich denn morgens so richtig glücklich oder was hilft dir, dass du morgens, froh und freudig und motiviert aus dem Bett hüpfst? Was sind denn da so Dinge, die dir an deinem Arbeitsleben, so wie du es heute machst?
Ich bin ja ein ganz großer, du sitzt in Wien. Ein ganz großer Anhänger der sogenannten dritten Wiener Schule des Logotherapeuten Viktor Frankl, der ja den Sinn ins Zentrum stellt. Und ich bin davon überzeugt, dass die Leute auf der Suche nach einer Tätigkeit, die sie als Sinn erfüllt empfinden, automatisch gerne morgens aus dem Bett hüpfen. Und das spürt man sofort, ob das mir Freude macht, ob mich das mit Sinn erfüllt oder nicht. Ja. Und deswegen der Tipp auch an alle Führungskräfte, wenn ich morgens aufstehe und das Gefühl habe, ich muss jetzt eine Rolle spielen, die mir selber gar nicht liegt, dann ist vielleicht das Unternehmen oder die Rolle verkehrt. Auf jeden Fall sollte dann man was ändern. Und ich bin morgens, steige gerne motiviert aus dem Bett, weil ich einfach das Gefühl habe, die berufliche Passion und das Private passt gut zusammen. Und ich habe die Freude daran, andere Menschen zu entwickeln und gleichzeitig damit auch meine eigenen Ziele auch zu erfüllen. Und am Ende des Tages, so platt wie es ist, der Weg ist da einfach das Ziel. Ja. Und jeder hat ja ganz feine Antennen. Jeder hat so seinen eigenen Seismographen. Stimmt das hier gerade allgemein im Großen und Ganzen, wie ich das haben möchte oder nicht? Und jeder kann zu jeder Zeit alles ändern. Wir sind der Pilot im eigenen Leben. Nur das Steuerknüppel des Lebens muss man dann selber auch bedienen.
Genau, ja. Und man muss sich wirklich auf den Fahrersitz setzen, damit man halt auch das Steuerrad übernehmen kann. Ja, wunderbar. Und dann kommen wir jetzt zum Abschluss. Danke, danke, danke. Und damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich auch nochmal kontaktieren können, weil sicherlich hat der eine die andere auch noch Lust, in dein Buch zu schmökern und vielleicht mit dir Kontakt aufzunehmen oder vielleicht auch dich als Speaker für die Organisation zu buchen. Also deine Kontakte werden wir in den Shownotes veröffentlichen. Und ich sage dir ein großes, großes Dankeschön und wie gesagt, weiterhin einen ganz, ganz tollen Start sozusagen in das neue Schuljahr.
Ja.
Weil es beginnt ja jetzt sozusagen mit dem September.
Vielen Dank. Auch danke für die Einladung. Wünsche viel Freude mit dem Podcast und freue mich auf ein nächstes Gespräch.
Ja, vielen, vielen Dank. Unsere gemeinsame Zeit ist wieder sehr, sehr schnell vergangen. Du hast den Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership und für Organisationen und Führungskräfte im Wandel gehört. Danke, dass du wieder deine Zeit mit uns verbracht hast. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du diesen in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Ja, und falls du über Spotify oder Apple Podcast hörst, dann gib uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns dabei, Menschen wie dich zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, Führung zu lieben und eine Arbeitswelt zu schaffen, in der wir alle gerne mitgestalten wollen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.